Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer jetzt schon länger angekündigten Q&A-Folge. Ihr dürft uns oder ihr durftet uns alles fragen, was euch auf dem Herzen lag. Die Folge machen wir heute auch nicht umsonst, denn das ist so ein kleines Spezial, weil wir tatsächlich jetzt das einjährige Royal Watch hinter uns haben. Ich habe gerade nachgeguckt, Conny. Erinnerst du dich noch dran, wann wir uns unsere erste Folge veröffentlicht haben?
Puh, das müsste irgendwann jetzt im Januar, März gewesen sein. Letztes Jahr.
Ja, also es war am 5. März. Da kam die Das Haus Windsor Folge online.
Oh, okay. Ja, sind wir zwar jetzt ein paar Tage drüber, aber macht ja nichts.
Ja, aber finde ich, ist noch in Ordnung, weil wir haben ja die Diana-Folge davor noch veröffentlicht. Und genau, deswegen sind wir jetzt eigentlich ganz gut in der Zeit. Und das ist jetzt heute unser Q&A-Spezial, Ask Us Anything. Und ich kann schon mal anteasen, wir wurden tatsächlich anything gefragt. Also ganz bunt gemischt. Ich fand es ganz witzig, was da für Fragen rausgekommen sind. Okay, Conny. Wollen wir loslegen?
Ja, natürlich, deswegen sind wir ja hier.
Also ich würde sie einfach so, wie ich sie aufgeschrieben habe, vorlesen, aber eine würde ich ans Ende setzen, nämlich eine Frage, die kam zu unserer Prinzessin Catherine, weil das ja auch ein sehr aktuelles Thema ist und dann auch ein bisschen unser Royal Spotlight heute ersetzt, würde ich
sagen.
Genau,
das habe ich mir schon gedacht und ich habe nichts einzuwenden.
Okay, das freut mich. Gut, dann bist du bereit für die erste Frage?
Ja.
Stell dir jetzt bitte so diesen Sound von Millionär vor.
Oder so ein Trommelwirbel.
Also, erste Frage war, über welchen Royal könntet ihr immer wieder sprechen?
Puh, ja, also da gibt es ja ganz viele, allen voran die britischen Royals natürlich. Also bei mir, ich spreche jetzt aus meiner Sicht heraus und da tatsächlich über alle, weil mich das eigentlich alles immer ziemlich stark interessiert, was da im britischen Königshaus so los ist und was da so abgeht.
Mhm.
Ganz speziell die Waleses natürlich.
Also ja.
Da bin ich schon sehr interessiert. Ja, und wie man vielleicht im letzten Jahr mitbekommen hat, da klatsche ich sehr gerne über unsere lustigen Freunde, die Sussexes. Auch wenn es wenn es mir da jetzt mittlerweile ein bisschen schwer drüber fällt zu reden, weil ja eigentlich alles gesagt ist. Und das haben wir ja auch schon öfter hier mal erwähnt. Aber da kann ich mich eigentlich immer wieder toll in Rage reden. Und das macht mir ja auch manchmal Spaß. Wer mich kennt, weiß das.
Ja.
Dass in Rage reden tatsächlich eines meiner Hobbys ist.
Ich finde es eh immer wieder faszinierend, weil man kann schon sagen, wir beide, wenn wir jetzt so privat miteinander kommunizieren, wir regen uns ja schon immer über dieselben drei Themen
ja,
auf,
würde
ich sagen.
Das ist richtig. Und das jetzt nicht nur in Bezug auf Royal Watch, sondern so allgemein.
Wir also haben ein weiteres Aufregerthema ist natürlich die Schule, ist ja ganz klar.
Natürlich.
Ja, also das und die Sussexes und dann vielleicht noch unfähige Menschen, die sich im Internet blöde Fragen stellen und nicht wissen, wie man googelt.
Genau, richtig. Das sind gut zusammengefasst unsere Trigger-Themen.
Ja.
Und da fällt es mir tatsächlich leicht, mich in Rage zu reden. Und so geht es mir mit den Sussexes auch. Aber ja, um jetzt da zu einem Abschluss zu kommen, die britischen Royals und natürlich die Königin Margrethe, aber von der gibt es ja jetzt nicht mehr so viel, weil sie ja jetzt keine Königin mehr ist.
Mhm.
Aber ja, das sind so meine Favoriten einfach.
Mhm. Ja, also da kann ich mich anschließen. Ich habe auch überlegt, ob ich das auf eine einzige Person runter reduzieren kann, weil ja die Frage eigentlich so war, über welchen Royal könntet ihr
ja,
immer wieder
reden?
Ja,
aber ist schwierig, ne?
Ja, weil, also ich würde es tatsächlich auf die Sussexes runterbrechen. Und da ist ja schon so, ohne Meghan kein Harry, ohne Harry keine Meghan. Also die beiden sind ja so dieses Aufregerthema einfach miteinander. So
ja.
Alleine waren sie das ja jetzt nicht so, sondern halt einfach in Kombination. Und deswegen finde ich, sind die beiden nicht so stark voneinander zu trennen. Und dementsprechend wäre meine Antwort auf jeden Fall über die Sussexes, wenn ich zum Beispiel mit dem Rechercheteil dran bin und du mit dem Royal Spotlight, dann freue ich mich immer voll, wenn ich weiß, okay, da ist jetzt wieder eine Headline über die Sussexes dabei, weil, wie du schon so schön gesagt hast, man sich einfach so super drüber aufregen kann.
Geht mir umgekehrt auch so.
Und dann ist immer schon witzig, weil ich glaube, wir haben das beide schon hier im Rahmen dieses Podcasts gesagt, dass wir ja dessen schon manchmal auch ein bisschen überdrüssig sind. Aber da muss ich jetzt an meiner Stelle sagen, das ist von mir vielleicht ein bisschen melodramatisch ausgedrückt, weil ich werde wahrscheinlich der Sussexes niemals überdrüssig.
Das ist richtig, ja. Das ist tatsächlich richtig, ja.
Also sind wir uns da ja eigentlich auch mal wieder einig, oder? Dass unser Lieblingsthema schon irgendwie die Sussexes sind.
Das stimmt, ja. Und eigentlich sollten wir ja mehr Kontroversität in diese Sache bringen, aber irgendwie klappt es nicht so gut.
Ja, das müssen wir halt noch üben. Das liegt ja wahrscheinlich auch in der Natur der Dinge, weil wir hier beide diese Leidenschaft der Royals hegen. Und wenn ich jetzt ein totaler Anti-Royal wäre, dann hätte ich ja gar keinen Bock, mich so intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Eben. Ja, eben. Ja. Da würden wir wahrscheinlich niemals einen Termin zum Aufnehmen finden, weil einer von uns keinen Bock hätte, wenn sie ihn nicht interessieren würde.
Ja, und dementsprechend, jeder, der sich wünscht, dass wir hier fett streiten, der kann wahrscheinlich noch ein bisschen warten.
Wahrscheinlich, ja. Ja, und es kam ja auch schon teilweise zu Kontroversen, also so ist es ja nett.
Ja, und ich sage ja zum Beispiel schon auch, dass man vielleicht mit den Sussexes ein bisschen hart ins Gericht geht und manche Personen eventuell schon auch ein bisschen überglorifiziert werden.
Das stimmt, ja.
Und dass ja, ich sag ja auch, dass die Monarchie in Großbritannien vielleicht schon ein bisschen veraltet ist und eventuell das Ganze nicht für immer so weitergehen wird.
Wahrscheinlich nicht, aber das ist ja das, was ich zum Beispiel an der Monarchie ganz toll finde, diese Tradition. Ich finde es total toll.
Ja, und das ist aber interessant, weil für eine spätere Frage, die ich recherchiert habe, weil es sind ja auch ein paar Fragen dabei, die man schon ein bisschen vorbereiten musste, da habe ich so mir gedacht, ach, das wäre eigentlich mal schön, dass es da ein bisschen moderner zugeht.
Okay.
Aber das soll jetzt nur wieder ein Cliffhanger bis zur Frage 6 sein. Aber ich würde sagen, dann machen wir doch weiter und machen lieber mal bei der Frage 2 weiter, oder? Okay, also die nächste Frage lautet, wie lange dauert es, eine komplette Folge zu produzieren?
Ja gut, das ist immer ganz vom Thema irgendwie abhängig, finde ich. Also manche Recherchen gehen relativ fix. Das sind gerade die Personen, über die man selber schon viel weiß. Andere sind da aufwendiger, wie zum Beispiel die Prinzessin Anne, wo es jetzt auch keine deutsche Biografie gibt. Also das hat schon etwas gedauert, bis man da dann alles zusammengetragen hat. Die Queen damals war auch recht aufwendig, weil das einfach so eine lange Zeitspanne war, die man abdecken musste. Und ja, die Sussexes gingen tatsächlich relativ schnell. Ja, also ich würde sagen, so diese Recherchearbeit ist sehr von der Person abhängig.
Ja, also wenn ich so an meine Folgen, die ich vorbereitet habe, zurückdenke, dann ging zum Beispiel die Philipp und die Margaret-Folge relativ kurz und knackig, weil die ja zwar schon bedeutende Persönlichkeiten waren, aber es da einfach nicht so eine krasse Informationsflut gab, wie zum Beispiel bei anderen. Und was ich auch für jeden Fall als die aufwendigste Folge oder Folgen empfunden habe, war definitiv die Diana, die Doppelfolge, weil es eben zur Diana auch so super viel Quellenmaterial gibt. Und das habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, halt auch viele Quellen, bei denen man erstmal nachschauen muss, ob die überhaupt der Wahrheit entsprechen und ja ganz viele Spekulationen und so weiter. Und da fand ich es schon auch schwierig, mir einen Überblick zu verschaffen und das Ganze ja vor allem auch in so einen kompakten Bericht ja mehr oder weniger zu verpacken, der dann halt auch kurzweilig ist, weil ich hätte das Ganze auch auf 3 oder 4 Folgen ausdehnen können.
Ja, und das finde ich auch immer relativ schwierig, da einen roten Faden irgendwie reinzubekommen. Weil manches muss man vorwegnehmen und manches hinten anstellen und das ist dann manchmal nicht ganz chronologisch und das fällt mir dann zum Beispiel immer schwer, das dann so aufzubereiten, dass man da auch als jemand, der jetzt wenig Ahnung vom Thema hat, mitkommt.
Ja, ich bin jetzt immer dazu übergegangen, das so in Themenbereiche zu gliedern, also Jugend, Ausbildung,
genau.
Junge Jahre oder Jahre vor der Hochzeit meistens, dann Familienleben, Scheidung, Leben nach der Scheidung, also einfach in so Themenbereiche und das dann so ein bisschen abzuarbeiten.
Ja, genau.
Ja, also ich glaube, für die Diana-Folge, da habe ich für die Recherche und das Schreiben von dem Text schon so 5-6 Stunden auf jeden Fall gebraucht. Ich finde, wenn man dann die Quellen zusammen hat, und das ist ja bei so Hausarbeiten und so auch so, das Schreiben an sich geht immer relativ gut, aber erstmal dieses Zusammensammeln, das dauert schon immer. Und dann haben wir ja immer die Aufnahme und die dauert halt immer so eineinhalb Stunden, ja, würde ich sagen, genau, grob. Und dann kommt natürlich noch die Nachproduktion oder die Post-Production, wie man,
wie man so schön auf Neudeutsch sagt.
Ja, und das hängt auch immer ein bisschen davon ab, was wir so für einen Flow hatten an dem Tag. Also Es gibt manche Folgen, die laufen voll gut. Da muss ich auch nicht so viel rausschneiden. Und dann gibt's aber manche Folgen, da muss ich gefühlt alle 10 Sekunden ein Ähm rausschneiden und alle 20 Sekunden wieder irgendeinen Walross-Schnaufer von mir. Und es ist schon recht aufwendig. Aber Meistens ist ja so, wir nehmen ja immer meistens Dienstag, Mittwoch so um den Dreh auf. Und dann sitze ich schon Donnerstag, Freitag abends auf jeden Fall dran und schneid. Und das sind dann bestimmt schon auch nochmal 4-5 Stunden insgesamt. Bis dann das Ganze veröffentlicht wird. Dann suchen wir ja immer noch Bilder raus für das Titelbild auf Instagram und schreiben eine Folgenbeschreibung und bereiten dann den Insta-Post quasi noch vor. Also all in all würde ich sagen, gehen für so eine Folge insgesamt vielleicht schon so 15 Stunden ungefähr drauf.
Würde ich auch schätzen, ja.
Ja, und das ist natürlich, ich muss sagen, ich bin da immer wieder selber beeindruckt, dass ich das unterm normalen Schulalltag so schaffe. Aber es muss ja irgendwie.
In den Ferien ist es immer überhaupt kein Problem, erstens einen Termin zum Aufnehmen zu finden und zweitens das dann auch durchzuziehen. Aber ich muss ganz ehrlich auch zugeben, wenn ich solche Wochen habe, wie ich sie gerade hinter mir habe, da habe ich dann auch manchmal nicht so viel Lust, mich da noch hinzusetzen. Aber wenn man dann mal sitzt und wenn man angefangen hat, dann geht's. Das ist nur diese Überwindung. Das ist wie beim Sport. Wenn man sich einmal überwunden hat und dann draußen ist und losgelegt hat, dann ist es einfacher.
Ja, und vor allem ist ja schon auch so, dass jetzt mit der Q&A-Folge heute zum Beispiel für uns beide ja keine Vorbereitungszeit, also nicht viel Vorbereitungszeit angefallen ist. Also ich glaube, die Frage, die ich recherchiert habe, waren 10 Minuten oder was.
Ja, das kommt
dann
bei mir.
Dann habe ich das halt kurz zusammengeschrieben und das war dann schon in Ordnung. Aber ja, wäre natürlich schöner, wenn wir das Ganze hauptberuflich machen könnten.
Genau. Und so ein Rechercheteam hätten und ich sehe uns dann in so einem Konferenzraum, wie wir Bilder hin und her schieben und so ein Whiteboard oder so eine Glastafel im Hintergrund mit roten Fäden, die überall hinlaufen. Und wir dann ganz geschäftig da sitzen und sagen, ja, das gut, das nehmen wir mit auf.
Und wie wir dann so ganz busy wie bei der Teufel trägt Prada so eine Assistentin haben und dann sagen, das möchte ich nicht und ihr dann irgendwas hinterher schmeißen oder so.
Ja, aber bis dahin, es ist, glaube ich, noch ein weiter Weg.
Ja, aber wir arbeiten dran, würde ich sagen.
Genau.
Und am Ende des Tages ist man ja schon auf das Produkt auch stolz. Also ich freue mich dann immer, wenn ich es wieder geschafft habe, das pünktlich fertig zu schneiden und wir das dann veröffentlichen und dann auch das Feedback bekommen. Und das ist ja in den allermeisten Fällen eigentlich recht positiv und da freuen wir uns drüber. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum wir den Podcast machen und auch unser Antrieb. Das ist unser Fuel.
Das ist unser Benzin.
Richtig. Genau. Gut. Nächste Frage, oder?
Jo.
Was war bisher eure persönliche Lieblingsfolge?
Auch schwierig zu beantworten. Erst dachte ich natürlich die ersten Folgen, aber wenn man die jetzt wieder so hört, denkt man sich, oh Gott, was war das? Also ja, man wird halt mit der Zeit, bekommt man da ein bisschen Routine. Ich würde tatsächlich sagen, die Windsor Castle Folge. Erstens, weil ich da selber viel drüber erfahren habe, was ich noch nicht wusste. Zweitens, weil sich das so einfach geschrieben hat irgendwie. Man hat da den Anfang gemacht und obwohl ich nicht viel drüber wusste, ging das relativ schnell dann, weil das dann einfach so, es kommt mal so runterschreiben irgendwie. Das fand ich ziemlich cool. Man hatte viele neue Sachen drin, also wie gesagt auch viele Sachen, die ich selber noch nicht gewusst habe. Und ja, es war einfach mal schön, über Windsor Castle zu reden, weil das einer meiner Lieblingsplätze ist in Großbritannien. Also erstens das Schloss an sich und auch der Ort Windsor ist ja recht schön. Und da mal so ein bisschen drüber zu reden, das fand ich schön. Und ich muss sagen, was mich total überrascht hat, wir haben ja erst gedacht, Windsor Castle wäre so ein Rohrkrepierer, aber das war ganz, ganz lange Zeit eine unserer erfolgreichsten Folgen.
Ja, die wurde erst jetzt diese Woche vom Thron gestoßen von der Harry und Meghan Folge.
Ja, genau, richtig.
Ja, das war tatsächlich überraschend. Vor allem dachte ich auch, ja, okay, da brechen wir ja jetzt auch aus unserem Üblichen aus, weil es ist ja dann auch das erste Mal über ein Gebäude gewesen und jetzt nicht über Personen. Und dann denkt man sich, ja gut, ob die jetzt so annehmen, die Folge. Aber ja, wie du schon gesagt hast, also die war überraschend interessant und vom Erfolg her auch sehr überraschend, ja. Und ja. Ich finde es auch witzig, ich meine, wenn wir jetzt gerade schon davon reden, welche Folge ja unser wahre Rohrkrepierer ist.
Ja, das ist auch total interessant. Das sind die Queen Elizabeth-Folgen tatsächlich.
Ja, genau. Wo wir dachten, ja, also zum ersten Todestag muss man ganz klar eine Elizabeth-Doppelfolge machen. Das wird ein Selbstläufer. Ich bin mir auch noch richtig eloquent vorgekommen mit der Titelwahl, weil die heißt ja die erste heißt ja Lehrjahre sind keine Herrenjahre und die zweite heißt Schicksalsjahre einer Königin. Und ich dachte mir, mein Gott, alles super, alles toll. Aber tatsächlich sind die bis dato die am wenigsten gehörten Folgen. Die erste Folge zu Elizabeth, ihre Jugend, die ging noch ein bisschen besser, aber tatsächlich die Folge 13, Elizabeth II. Schicksalsjahre einer Königin, die landet abgeschlagen auf dem letzten Platz.
Ja, tatsächlich. Und das finde ich total überraschend. Obwohl das auch zwei schöne Folgen eigentlich waren.
Ja, total. Weil, also ich kann ja jetzt erstmal noch sagen, was meine persönliche Lieblingsfolge ist, welche ich besonders gern mochte, ist die Margaret-Folge tatsächlich. Weil ich einfach finde, die Margaret war eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit und natürlich dieses ganze Peter Townsend-Drama war schon auch, ja, einfach interessant und man fragt sich ja auch heute noch, okay, hat sie ihn nicht geheiratet aus Standesdünkel oder war da irgendwas anderes? Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht so viel über die Margaret, wie ich es dann nach der Folge getan habe. Und ich finde auch, die Margaret-Folge ist so von meinem Skript her, also vom Inhaltlichen, vom Erzählstil und alles, einfach eine runde Sache insgesamt.
Das fand ich bei der Anne zum Beispiel auch.
Ja, und die Margaret-Folge, das war ja die Folge 15 und so mit der Margaret-Folge war es dann auch so, dass wir irgendwie nochmal, also dass wir ab da dann ganz schön einen Push erlebt haben. Danach kamen dann die Andrew-Folgen und die Weihnachtsfolge.
Genau, und ab da ging es steil nach oben.
Genau, da ging es mit den Klicks einfach so hoch. Und wir wissen bis heute ja noch nicht, warum. Weil wir haben ja an unserer Bewerbung quasi jetzt nichts anders gemacht oder sonst irgendwas. Ja. Wir haben nicht mehr oder weniger veröffentlicht. Aber das war so der Punkt, an dem wir wirklich deutlich an Hörerinnen und Hörern dazugewonnen haben. Deswegen ist es so ein bisschen der Wendepunkt. Und ich fand, wie gesagt, die Prinzessin Margaret-Folge von meinen, die ich gemacht habe, so die interessanteste und auch die gelungenste bis jetzt. Aber dann können wir doch vielleicht auch gleich noch in die andere Richtung gehen. Gibt's eine Folge, Conny, die du so vielleicht jetzt nicht mehr machen würdest? Oder wo du was sehr anders machen würdest?
Ja, die erste Folge. Also jetzt nicht unbedingt vom Inhaltlichen her, aber da waren wir beide noch relativ steif, fand ich. Also ich habe es mir neulich mal angehört und musste es danach ausmachen, weil mir das selber ein bisschen unangenehm einfach war, mich da zu hören. Das ist jetzt wesentlich besser und das ist noch so so abgehackt irgendwie. Also wir finden da nicht so richtig in den Flow, wie wir das so gerne nennen. Ja, die würde ich tatsächlich von der Aufnahme her mittlerweile anders machen und jetzt nicht unbedingt vom Inhaltlichen her. Aber wie gesagt, das liegt auch daran, dass man da einfach noch keine Erfahrung hatte und ich mich zumindest auch noch bei der Aufnahme etwas unwohl gefühlt hat, weil man sich immer gedacht hat, ja, wenn ich jetzt was Blödes sage, obwohl ja auch gar nichts passieren kann, weil wenn man irgendwas Blödes sagt, kann man es ja rausschneiden.
Was ich hier schon alles rausgeschnitten habe, ganz ehrlich.
Ja, aber das würde ich anders machen.
Bei mir ist es die Dänen-Folge. Das war ja das Sommerspezial. Und ich finde im Nachhinein, dass ich da irgendwie so den Punkt nicht richtig getroffen habe. Also irgendwie war es nichts Spezifisches, weil ich habe ja nicht nur die Margrethe gemacht, sondern ja schon auch irgendwie versucht, so einen Überblick über das ganze Königshaus zu geben. Aber es ist halt irgendwie nicht in die Tiefe gegangen und war trotzdem, finde ich, ein bisschen nichtssagend. Also das ist vielleicht was, das würde ich vielleicht an späterer Stelle irgendwann nochmal ausführen oder so. Aber damals zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie schon das Gefühl, dass die Dänen halt, was die Skandälchen, und das ist ja immer das, was die Leute auch interessiert, was die Skandälchen angeht, nicht so viel zu bieten haben. Und deswegen würde ich das Ganze vielleicht einfach auch ein bisschen anders aufziehen. Ja.
Wobei es inhaltlich fand ich es jetzt auch ganz interessant. Einfach aus dem Grund heraus, dass man über die Dänen einfach nicht so viel gewusst hat.
Ja, das stimmt schon. Also ja, wie gesagt, ich würde es vielleicht ein bisschen, Ja.
Mir fällt noch was ein zu den Top-Folgen. Entschuldigung, dass ich nochmal so einen Sprung zurück machen muss. Die Krönungsfolge fand ich ziemlich gut.
Wie bei der Charles gekrönt wurde?
Genau, richtig.
Quasi die genau. Krönung angeschaut haben und dann drüber gesprochen haben.
Ja, das fand ich richtig gut.
Ja, das war halt eine, die war ja total frei. Das fand ich auch mal interessant, ja. Weil normalerweise ist ja so, wenn wir den Rechercheteil machen, dann schreiben wir das natürlich alles auf, weil das kann sich ja kein Mensch merken und tragen das halt dann vor. Und die Krönungsfolge haben wir aber eher so wie das Royal Spotlight aufgezogen, dass wir quasi uns nur so Stichpunkte ja aufgeschrieben hatten und dann relativ frei dazu gesprochen haben.
Ja,
ja
das
die fand ich. Das ist auch einer meiner forever favorite Witze mit dem Boris Johnson und seiner Frisur.
Da musste ich tatsächlich über uns selber lachen, als ich die dann nochmal angehört habe. Das fand ich auch sehr witzig.
Deswegen mag ich vielleicht auch die Margaret-Folge so gern, weil du da so lachen musstest, als ich hier sagte,
ja,
Peter
stimmt.
Townsend ist nicht 14.
Ja, das war auch witzig. Also so aus der Situation heraus war das echt sehr, 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 sehr lustig.
Ja, vor allem bei der Margaret-Folge stand das nicht im Skript und bei der Krönungszeremonie-Folge kam das halt ja auch einfach so spontan. Deswegen, ja man darf sich auch mal witzig finden.
Ja, der spontane Witz, das ist einfach unsere Stärke. Was schon immer.
Ja, deswegen sollten wir vielleicht alles spontan machen.
Ja, aber das ist schwierig.
Nee, das ist wahnsinnig schwierig. Also allein wegen der Diana-Folge letztes Mal, da dachte ich es mir schon, ey, das sind ja so viele Informationen. Das war ja auch, da habe ich doch das Skript geschrieben und wir wollten dann aufnehmen am Abend und dann haben wir doch spontan entschieden, dass wir es zweiteilen und zwei Folgen draus machen. Und dann habe ich den zweiten Teil von dem Skript auch wirklich 2 Wochen lang nicht angeschaut, bis wir halt dann den zweiten Teil aufgenommen haben. Und das war für mich fast so, als würde ich das alles zum ersten Mal lesen. Dabei habe ich das ja selber geschrieben.
Ja, das geht mir aber auch so, wenn ich zum Beispiel in den Ferien was vorbereite und dann vielleicht auch 2 Folgen auf einmal mache und dann 4 Wochen später die Aufnahme kommt, dann denke ich mir immer, was ist denn das? Hast du das geschrieben? Und am schlimmsten ist es, wenn ich mich ganz witzig finde und mir einen Witz reinschreibe und ich überlese den dann total und denke mir, was hast du da wieder für einen Kauderwelsch zusammengeschrieben?
Ja, vor allem, du sagst es ja dann immer, du stockst dann so und dann, was habe ich denn da schon wieder geschrieben? Warte mal, das müssen wir wegmachen, das streiche ich. Dann ist der gute Witz verloren.
Genau, Witze müssen einfach spontan kommen.
Das stimmt, ja. Aber wir versuchen ja unser Bestes und das ja vor allem im Royal Spotlight.
Genau.
Okay. Also, die nächste Frage ist jetzt tatsächlich eine der beiden Fragen, die wir so ein bisschen vorbereiten mussten. Die kam, glaube ich, von jemandem von deiner Seite. Und
genau, Romeo H. aus F.
Romeo H. aus F. möchte wissen, wer wäre heutzutage bayerischer König, gäbe es die Monarchie noch? Ja, und da habe ich mich drum gekümmert. Die bayerische Monarchie gab es ja tatsächlich bis 1918. Also das ist noch gar nicht so lang her, da war Bayern noch eine Monarchie. Ziemlich genau 100 Jahre. Im Zuge des Ersten Weltkriegs wurde die aber dann abgeschafft. Damals saß der Ludwig III. Aus dem Haus der Wittelsbacher auf dem bayerischen Thron. Also die Wittelsbacher, das ist ja auch so eine bayerische Königsdynastie im Endeffekt. Ehe er dann seiner Position enthoben wurde. De facto hätten heutzutage also immer noch die Wittelsbacher Anspruch auf den bayerischen Thron. Und die betreffende Person, die dann den Thron besteigen könnte, wäre das aktuelle Oberhaupt der Wittelsbacher. Das ist der Franz Herzog von Bayern. Der ist wiederum ein Urenkel von dem Ludwig III. Der 90-Jährige, also ganz jung ist der jetzt auch nicht mehr, residiert in München im Schloss Nymphenburg und gilt als ein in der High Society sehr gern gesehener Gast, denn der Franz Herzog von Bayern ist Kunstsammler und Philanthrop, der ist sehr gebildet und einfach ein Freund der schönen Künste. Der glänzt aber gleichzeitig auch in nobler Zurückhaltung. Also das ist ein ganz bescheidener Mann. Ich meine natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten. Mm. So bescheiden, wie man halt sein kann, wenn man im Schloss
so bescheiden wie Meghan und Harry.
Ja, genau. Also der könnte eigentlich ein würdiger König für Bayern sein. Aber es ist tatsächlich so, dass der Franz Herzog von Bayern selber überhaupt keinen Wert auf diese bayerische Krone legt. Also selbst wenn mal die Debatte wäre, soll in Bayern die Monarchie wieder kommen, dann hätten sie da beim Franz, dem Herzog von Bayern, selber nicht mal einen Verfechter. Der ist nämlich ein großer Fan der parlamentarischen Demokratie. Und jetzt zitiere ich ihn in einem Interview aus der Münchner Abendschau. Denn die hat unser Land über 60 Jahre in einer Weise geformt, für die wir nur dankbar sein können. Also ganz uneitel und volksnah ist der Franz Herzog von Bayern also. Und der hat 2023 auch sein bis dato größtes Geheimnis gelüftet. Er ist nämlich homosexuell und wird seit über 40 Jahren von seinem Lebenspartner Thomas Greinwald durchs Leben begleitet. Und das war auch das erste Mal, dass der bei mir so ein bisschen auf den Schirm kam, weil das letztes Jahr ein bisschen ein Ding war, als der sich dann geoutet hat. Aber das war wohl in den Society-Kreisen auch ein offenes Geheimnis, weil der eben immer mit dem Thomas Greinwald unterwegs war. Und der war zum Beispiel auch nie verheiratet und hat auch keine Kinder. Also der ist auch nicht irgendeine Scheinehe eingegangen oder so, sondern der hat einfach den Partner seit 40 Jahren und seit letztem Jahr eben auch offiziell. Und er selber wünscht sich von den Menschen, dass, und das ist auch ein Zitat, sie die Liebe in ihrer Vielfalt akzeptieren. Und ich finde, es wäre eigentlich mal ein sehr moderner König, wie ihn sich viele Royals-Kritiker vielleicht sogar wünschen würden. Also es ist fast schade, dass er den bayerischen Thron wahrscheinlich niemals besteigen wird.
Ja, und wer kommt danach?
Also er hat ja selber keine Kinder.
Deswegen frage ich.
Ich glaube, das wäre der Sohn von seinem verstorbenen Bruder, also sein Neffe.
Okay.
Genau, der ist aber auch wiederum, ich glaube auch schon Ü40. Genau, aber der wäre es dann eben. Der hat auch eine Frau, ob der Kinder hat, weiß ich nicht, aber das ist ja zur Thronbesteigung, also zum Zeitpunkt der Thronbesteigung ist es ja oft auch gar nicht relevant. Aber der wäre dann quasi sein Nachfolger. Heißt der Luitpold oder so? Irgendwie sowas. Oder Ludwig? Mhm. Irgendwie so. Genau,
irgendwas
der wäre auf jeden
Bayerisches.
Fall. Natürlich. Und der, mich wundert es ja, dass es nicht Maximilian ist.
Ja, genau, richtig. Weil das ist ja so dieser urbayerische Name.
Ja, genau. Und der wäre dann auf jeden Fall eben der Nachfolger. Und der bayerische König, wenn es den heutzutage gäbe, wäre rechtmäßig der Franz Herzog von Bayern.
Okay, gut. Ich hoffe, diese Frage wurde zur Zufriedenheit aller beantwortet.
Romeo H. aus F. Gib uns gerne Feedback, ob das gut beantwortet wurde. Ich habe mir Mühe gegeben. Genau, und dann kommen wir eigentlich ja schon zur zweiten Recherchefrage. Die kam auch aus deiner Richtung. Also ich finde es auch interessant, bei mir wurden die Gossip-Fragen gestellt.
Ja, und bei mir die inhaltlichen Fragen.
Und bei dir die inhaltlich relevanten Fragen.
Julia U. aus weiß ich nicht, weil ich leider jetzt nicht weiß, wo sie wohnt.
Die möchte wissen, welche Kompetenzen haben die Royals in Großbritannien?
So, und darum habe ich mich gekümmert und kann dazu sagen, dass die Kompetenz der britischen Monarchie, allen voran des Monarchen, eher in zeremonieller Natur liegt. Also die haben keine reale politische Macht, dürfen sich offiziell auch gar nicht in politische Angelegenheiten einmischen, sondern müssen politisch neutral sein. Wenn man da an unsere liebe verstorbene Queen denkt, die hat es ja die hat es perfektioniert. Man wusste ja überhaupt nicht, wo die Queen politisch steht.
Ja,
der amtierende britische Monarch ist das Staatsoberhaupt von Großbritannien und noch vieler weiterer Länder. Er wird regelmäßig über die Regierungsangelegenheiten informiert. Ich glaube, das haben wir auch schon mal angesprochen in Form dieser Red Boxes, wo wichtige Dokumente drin liegen, Gesetzentwürfe, die er unterzeichnen muss, dazu später mehr. Und da ist er politisch, was die politischen Innen- und Außenangelegenheiten betrifft, schon informiert, aber er hat halt keinerlei Möglichkeit oder wenig Möglichkeit zur politischen Einflussnahme. Er setzt die Regierung ein. Am Tag nach der Parlamentswahl fordert der jeweilige Monarch den Chef der Partei, die gewonnen hat, auf, die Regierung in seinem Namen zu bilden. Also das ist auch ganz interessant. Er hat keinerlei politische Macht. Aber es ist Her oder His Majesty's Government. Er eröffnet das Parlament und ich glaube, das kennen viele, diese Bilder von dieser prunkvollen Zeremonie, wo König und Gemahlin oder Königin und Prinzgemahl da sitzen und eben das jeweilige Regierungsprogramm für das laufende oder für das kommende Jahr praktisch vorlesen. Aber auch da hat der jeweilige Monarch nichts selber geschrieben, sondern das wird ihm von der Regierung in den Mund gelegt. Auch die Auflösung des Parlaments vor Wahlen ist seine Aufgabe. Und ähnlich wie beim Bundespräsidenten die Zustimmung zu Gesetzentwürfen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Da gibt es einmal den Royal Assent. Das ist die königliche Zustimmung zu einem Gesetz. Und es gibt den King's Consent. Das ist eine Zustimmung, wenn es um Belange der britischen Krone geht. Also wenn es Gesetze gibt, die das Herzogtum Lancaster oder das Herzogtum Cornwall betreffen. Die sind ja im Privatbesitz der britischen Krone und wenn es da irgendwelche Gesetzänderungen gibt, gibt es eben diesen King's Consent, auch wenn gewohnheitsrechtliche und gesetzlich nicht geregelte Vorrechte der britischen Krone berührt werden, muss er zustimmen. Es kommt relativ, oder es ist noch nie vorgekommen, dass der Monarch den Royal Assent verweigert hat. Beim Queen's bzw. King's Consent schon eher, aber auch da folgt er eigentlich der Meinung des Premierministers, der ihm die Meinung praktisch vorgibt. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt mit dem Premierminister. Dieser kommt einmal wöchentlich zur Audienz beim jeweiligen Monarchen, das kennt man ja auch.
Ja.
Da hat er das Recht zu warnen und das Recht zu beraten. Er ernennt die Mitglieder des Oberhauses, auch in Absprache mit der jeweiligen Regierung. Und er ist das weltliche Oberhaupt der Church of England, kann also Bischöfe und Erzbischöfe ernennen. Aber auch das erfolgt in Abstimmung mit einem Kirchengremium. Also selber entscheiden kann er nichts, der gute Charles.
Ja, genau. Also eigentlich hat er vor allem eine repräsentative Rolle.
Genau, richtig. Ja, wie der Bundespräsident im Endeffekt auch.
Genau, schön unterschreiben, nett winken und lächeln, super.
Genau, richtig. Und im Endeffekt ist ja auch der amtierende Monarch der Einzige, der da irgendwas mit Regierungsgeschäften zu tun hat und da in der Politik zumindest ein bisschen mitmischt. Und die anderen Mitglieder des Königshauses sind zwar auch zur politischen Neutralität verpflichtet, haben aber mit der Regierung und so weiter nichts zu tun. Die haben natürlich auch mehr Möglichkeiten, noch was zu sagen, wenn wir da an den Charles denken, wie er früher war und wie er jetzt ist, wo er sich ja wirklich nicht in Zurückhaltung geübt hat. Aber so wirklich politische Macht wie früher haben die Royals in Großbritannien und auch in anderen konstitutionellen Monarchien eigentlich nicht.
Genau. Cool. Also ich hatte jetzt gerade zwischendrin richtige Flashbacks zu meinen Englischvorlesungen, wo man sich dann fragt, was muss ich davon für die Klausur wissen? Oh Gott.
Ja, und das ist auch relativ, das ist auch jetzt sehr runtergebrochen alles, weil ich habe ja Sozialkunde als Hauptfach studiert und ich habe mein Seminar zum Regierungssystem Großbritanniens und da waren das, glaube ich, 2 Sitzungen, wo es um die Krone ging.
Ja, also ich meine auch, dass ich das bei British and Irish Cultural Studies, das war immer erst eine Vorlesung und dann noch ein Seminar und da ging es aber halt natürlich um mehr als nur die Rolle der Royals in Großbritannien. Und da wurde das immer so runtergebrochen, dass halt der amtierende König oder die amtierende Königin vor allem Unterschriften leistet und so wichtige Ämter ernennt, aber halt jetzt nicht auf eigene Faust, sondern nachdem die dann schon demokratisch gewählt wurden.
Genau.
Und dass er dann halt eigentlich nur noch so seinen Stempel drunter haut und fertig.
Genau.
Also das ist auch immer so das Ding, wo ich mir denke, wenn dann wieder eben Stimmen laut werden, ja, und die Monarchie gehört abgeschafft, bla bla bla. Naja, aber sind wir doch mal ehrlich, also die zeigen sich ja immer noch relativ unpolitisch und recht glatt in der Öffentlichkeit. Es gibt natürlich schon so bestimmte Themen, zu denen sie jetzt inzwischen mehr sagen als vielleicht früher und es ist nicht mehr ganz so never complain, never explain wie bei der Queen. Aber so unterm Strich, also politisch haben sie nichts zu sagen. Und das Eigentliche, warum die britischen Royals eigentlich ja schon noch ihre Daseinsberechtigung haben, ist eben die Wohltätigkeitsarbeit und der Tourismus, den die anziehen. Und das sind ja Dinge, wo ich persönlich schon glaube, dass sie da mehr Geld einbringen, als sie ausgeben. Und dementsprechend glaube ich auch, dass die Krone schon noch eine Zeit lang bestehen wird.
Ja, und auch ein anderes Staatsoberhaupt ist ja nicht umsonst zu haben. Also unser Bundespräsident kostet ja auch Geld. Der muss auch versorgt werden. Die bekommen dann im Nachgang, wenn sie AD sind, auch noch Geld auf Staatskosten. Also so ganz umsonst gibt's eben kein Staatsoberhaupt und da verstehe ich diese Stimmen auch irgendwie nicht, weil wie du sagst, ich glaube, das haben wir auch in der Krönungsfolge besprochen, wo es darum ging, dass durch den Tourismus und solche Events wie jetzt zum Beispiel die Krönung auch ganz viele Leute nach Großbritannien kommen. An diesem Krönungswochenende war die Stadt voll. Die mussten alle irgendwo übernachten, was den Hotels Geld eingebracht hat. Die mussten alle irgendwo was essen. Also für die Wirtschaft kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass das auch vielleicht, ist jetzt vielleicht kein Nullsummenspiel und vielleicht geht's auch in die Richtung, dass der Staat da einfach ein Minus macht. Aber allein das Prestige, was es ausstrahlt und die Bilder, die da um die Welt gehen von London und auch von Großbritannien, das kann doch keine PR-Agentur besser hinzaubern.
Ja, und dann ist natürlich schon auch immer noch der Faktor, dass die britischen Royals für die Briten selber oder für den Großteil der Briten selber schon auch immer so ein Identifikationssymbol sind. Also die britische Monarchie ist halt so bekannt wie keine. Die Queen war ja ein absolutes Symbol für die Monarchie, dieser ganze Merch, den es da gibt, was man da in England alles kaufen kann, was mit den Royals zu tun hat. Und ja, das eint ja das Volk dann auch immer. Ich meine, die stellen sich bei der Krönung in Millionenscharen auf die Straßen und wedeln mit den Union Jack. Und das ist zum Beispiel ja so ein Phänomen, das erlebt man in Deutschland nur, wenn die WM bei uns stattfindet, so ungefähr.
Ja, und vielleicht auch nochmal ein anderer Aspekt, den ich auch schon öfter mal angesprochen habe, dieses politische Wissen, das da einfach da ist. Ich meine, man muss bedenken, die Queen, ihr erster Premierminister war der Winston Churchill. Und von diesem Zeitpunkt an hat jedes zeitgeschichtliche Ereignis aus nächster Nähe mitbekommen. Und ich denke, da hat sich einfach auch ein ganz großer Erfahrungsschatz aufgebaut, mit dem sie dann spätere Premierminister auch gut beraten konnte. Und sowas gibt's ja praktisch in Republiken gar nicht, weil es gar nicht die Leute gibt, die so lange an der Macht sind.
Genau, weil ein Bundespräsident hat ja auch nicht unendlich lange Zeit, Bundespräsident zu sein.
Genau, richtig.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, also das sind die Kompetenzen der britischen Royals. Ich hoffe, Julia U., wir haben die Frage zu deiner Zufriedenheit beantwortet. Die nächsten beiden Fragen, die kamen tatsächlich über Spotify. Fand ich auch ganz interessant, dass man da ja inzwischen so Fragentools einpflegen kann. Mhm. Und ich dachte erst, ja, okay, die werden doch sowieso nicht genutzt, aber sie wurden tatsächlich genutzt. Und zwar ist die erste Frage davon, welche Bücher zum Thema Royals könnt ihr empfehlen? Und das ist auf jeden Fall eine Frage für dich, Conny.
Ja, da tue ich mir, also das sind wirklich alles furchtbar schwere Fragen, die sich nicht so einfach immer beantworten lassen. Es ist nicht so einfach wie in der Mathematik, wo einfach alles richtig und falsch ist. Nein, man muss da schon ein bisschen mehr ausholen. Also eins meiner absoluten Lieblingsbücher, das ich bestimmt auch schon 4 oder 5 Mal gelesen habe, ist von Tom Levine, Die Windsors, Glanz und Tragik einer fast normalen Familie. Da geht's los bei der Königin Victoria und endet praktisch in der Jetztzeit. Und da wird so, das ist ein Abriss über die Dynastie der Windsors praktisch. Das ist ganz nett geschrieben, da ist auch ein bisschen Klatsch und Tratsch dabei, aber es ist tatsächlich auch recht politisch und auch gut fundiert, würde ich jetzt mal sagen.
Und der Titel klingt auch vielversprechend.
Ja, also wirklich, es ist zu empfehlen. Es ist auch nicht so langweilig geschrieben. Kann man gut weglesen, ist eine schöne Urlaubslektüre und kann man auch mal für so zwischendurch einfach lesen, wenn man sich fürs Thema interessiert. Dann habe ich vom Thomas Kielinger Elisabeth II. Das ist eine Biografie über die Queen, die auch recht interessant ist, war eben auch sehr kurzweilig geschrieben. Dann wollte ich die Charles-Biografie vorstellen und habe jetzt gerade gemerkt, dass ich die verliehen habe und gerade nicht da habe. Da können wir ja den Titel vielleicht nachreichen. Dann habe ich tatsächlich ein ganz interessantes Buch auch für Leute, die sich ein bisschen für Mode interessieren. Und zwar gibt's da ein Buch, das heißt Royals. Und das sind die ganzen Titelseiten der Vogue drin, die von Royals geschmückt worden sind. Und da gibt's auch ein paar Hintergrundinformationen und ein paar Zeitungsausschnitte, auch von früher. Die Hochzeit vom Bertie und von der Queen Mum wird da zum Beispiel dargestellt. Also das ist auch ganz interessant. Und dann habe ich noch eins vom Rolf Seelmann-Eckbert. Europas Königshäuser, da geht's so um alle europäischen Königshäuser, wie der Titel schon sagt. Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Da sind auch sehr viele Bilder drin und Stammbäume. Und das finde ich ist erstens informativ und schön illustriert.
Wo ist uns jetzt der Rolf Seelmann-Eckbert schon begegnet?
Der Rolf Seelmann-Eckbert war der Royal Correspondent praktisch in der ARD.
Und der hat einen Order of the British Empire bekommen, oder?
Genau, richtig.
War das nicht, dass wir da mal überlegt haben, ob nur britische Staatsbürger den bekommen können oder auch andere?
Genau.
Dann hast du den als Beispiel genannt.
Genau, richtig. Und der hat es jahrelang hat er das gemacht. Irgendjemand hat sogar mal gesagt, königliche Hochzeiten sind nicht gültig, wenn sie nicht vom Rolf Seelmann-Eckberg kommentiert worden sind. Und der hat es wirklich auch toll gemacht. Der hat auch immer Trooping the Colour kommentiert. Der hat so eine angenehme Stimme. Also bei Gelegenheit einfach mal bei YouTube schauen. Also diese Stimme, das ist so beruhigend und der bringt das auch so interessant rüber. Über den habe ich auch schon eine Biografie gelesen. Also das fand ich tatsächlich schade, als der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat, weil das war so mein Lieblingskorrespondent, wenn es um die Royals gegangen ist.
Ja, und dann ist es schon auch irgendwie schwierig, da jemanden zu finden, der dem eigenen Gusto entspricht. Also es gibt welche, die finde ich besser und es gibt welche, die finde ich schlechter und es gibt welche, die finde ich absolut katastrophal.
Ja, also die Leontine von Schmettow macht es auch gut, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Aber
ja.
sie kommt halt noch nicht an den Rolf Seelmann-Eckbert dran. Aber das ist, glaube ich, einfach auch Erfahrungssache. Der hat es ja jahrelang, jahrzehntelang hat der das gemacht. Und es ist, glaube ich, auch zu viel verlangt, da jetzt jemanden zu finden, der da sofort in die Fußstapfen passt.
Ja, außer uns natürlich.
Ja, aber da muss ich tatsächlich sagen, auch wenn mein Mann immer sagt, wir haben wunderschöne Erzählstimmen, an die Erzählstimme vom Rolf Seelmann-Eckbert reicht man leider nicht. So viel Selbstkritik muss sein.
Ja, aber das kann man doch jetzt auch nicht vergleichen, weil der ist halt ein Mann. Also ich finde, Männerstimmen sind oft angenehm, weil die einfach haben so einen schönen Tenor drin irgendwie. Ich weiß nicht.
Ja, das stimmt. Da kommen
aber ich
wir
gebe
nicht
mir
ganz,
Mühe.
Ganz mit, weil wenn ich mich zum Beispiel aufrege, dann wird die Stimme ganz schrill und das hört sich ganz furchtbar an, wenn ich mich mal wieder in Rage rede.
Ich habe mir jetzt nach der letzten Folge vorgenommen, dass ich nicht mehr so ins Mikro reinschreien sollte. Ich dachte mir, Julia, die Conny versteht dich, die hört, was du zu sagen hast. Du musst nicht so schreien, als würde sie im Haus nebenan wohnen und du müsstest es mit deiner reinen Stimme schaffen,
als
sie zu erreichen.
Als würden wir mit einem Dosentelefon aufnehmen.
So ungefähr, ja. Oh Mann. Ja, aber dann können wir doch eigentlich zur nächsten Frage weitergehen, weil natürlich gibt es ja nicht nur Bücher, mit denen man sich informieren kann, sondern die nächste Frage war dann, wo informiert ihr euch am liebsten über die neuesten royalen Entwicklungen? Und der Frage habe ich mich ein bisschen angenommen, aber da kannst du dann auch gleich gerne noch deine Erfahrungsschätze beitragen, weil bei den Büchern muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nur Finding Freedom 3/4 gelesen und sonst bin ich, was Literatur angeht, da ganz, ganz schlecht aufgestellt. Ich bin tatsächlich eher so die Person, die es über ihre über die sozialen Medien so ein bisschen die aktuellen Entwicklungen bezieht. Ich habe zum Beispiel ganz klassisch die App von Promiflash, aber da sind es dann meistens nur die allerwichtigsten News, also so, was dann sowieso so den Weg in die Medien gefunden hat. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, auf Instagram diverse Kanäle zu abonnieren. Da kann ich auf jeden Fall empfehlen, die offiziellen Kanäle der meisten Königs- und Adelshäuser und eben deren News zu abonnieren. Da ist natürlich allen voran The Royal Family. Die zeigen dann natürlich, was sie alles an Charity Work machen oder was der König sonst so treibt und wünschen ab und zu mal jemandem alles Gute zum Geburtstag. Dann gibt's natürlich noch William und Kate auf Insta. Die sind unter The Prince and Princess of Wales zu finden. Es gibt aber auch so, Fan-Kanäle würde ich es jetzt nennen, weil wir sind ja zum Beispiel jetzt mit dem Podcast nicht so wahnsinnig aktiv auf Insta, weil das einfach auch den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Es gibt dann welche, die das komplett auf Instagram verlagern. Da gibt es zum Beispiel Royal Women of Europe. Die sind eher an den royalen Damen interessiert und da kann man sich immer einen schönen Überblick verschaffen, was die in den letzten Tagen so anhatten und wo sie so unterwegs waren, die Damen. Außerdem gibt es dann noch den amerikanischen Account The Royal Career und ich glaube, den hast du auch abonniert.
Ja.
Das ist ja so einer, der einfach wirklich aktuelle News schön zusammenfasst und dann immer so ein kleines Textchen dazu schreibt und die schönsten Fotos postet. Das finde ich immer ganz gut für so einen allgemeinen Überblick, um zu wissen, was war eigentlich so los die Woche. Außerdem finde ich, sind auch immer noch ganz gute Quellen tatsächlich der Insta-Kanal von ZDF Royal.
Ja.
Die machen auch immer mal wieder ganz schöne so Serien zu älteren Themen. Also die stellen dann mal einen besonderen Royal vor oder die stellen mal eine besondere Tiara vor. Und das finde ich immer ganz interessant, weil einem das dann echt auch so ein bisschen Geschichtswissen gibt.
Ja, und die sind auch breit gefächert und die versteifen sich jetzt nicht nur auf ein Königshaus, sondern da kriegt man Informationen über alle eigentlich.
Genau, da kriegt man auch viel über die Niederländer mit, über die Spanier, über die Dänen, über die Norweger, also wirklich eigentlich auch über die Monegassen und so. Also die haben zu allem eigentlich was zu bieten und die machen auch immer einmal die Woche, kann man in den Stories voten, wer ist best und worst dressed, das ist auch ganz nett. Und ganz selten schaue ich auch mal auf den Insta-Kanal von der Bunten. Aber das mache ich nur, um mir die kontroversen Meinungen der Leute, die drunter kommentieren, durchzulesen. Weil da ist dann immer, Meghan ist die Allertollste oder Meghan ist die Allerschlimmste oder Kate ist die Allertollste oder Kate ist die Allerschlimmste und die Monarchie gehört abgeschafft oder die Monarchie ist das einzig Wahre. Also das finde ich immer ganz witzig für die sehr extremen Meinungen. Und genau, für die allerneuesten Irrungen und Wirrungen der Sussexes bin ich immer auf TikTok unterwegs, weil ich da einfach die Aufbereitung immer so witzig finde, wenn es dann so Zusammenschnitte sind, wenn sie sich mal wieder in irgendwas total widersprochen haben oder dann hat man so Videoaufnahmen von der Meghan, wie sie da in Toronto unterwegs ist in ihren 50.000 Dollar Outfits und dann wird überall so ein Price Tag hingehängt und aufgedröselt, wie viel was gekostet hat. Da finde ich zum Beispiel eine ganz gute Quelle, aber mit Abstrichen, Matter of Fact heißt die. Da muss man aber wissen, dass die ein sehr großer Harry und Meghan-Fan ist. Also die fasst immer die Themen ganz gut zusammen und auch immer richtig, so was die Fakten angeht. Aber am Ende streut sie immer ihre persönliche Meinung ein und die ist halt immer pro Meghan. Also immer richtig krass. Okay. Und da klicke ich dann immer schon weiter, weil das ist mir dann ein bisschen zu krass einfach. Also wenn man sich die persönlichen Ausführungen am Ende spart, dann sind die Videos auf jeden Fall informativ. Und dann gibt's noch eine, da schicke ich dir ja immer ganz gerne welche davon und wir bepinkeln uns vor Lachen. Das ist Meghan, the Duchess of Sus. Das ist eine Dame, die gerne mal Harry seine Biografie Spare aufs Korn nimmt und vor allem der Meghan ihre Darstellung in diesem Werk. Und das ist einfach immer mega witzig, wenn man dann so vor Augen hat, wie, also wenn der Harry das quasi erzählt, was die Meghan alles Tolles gemacht hat und sie zeigt es dann, wie sie das gemacht hat. Also das,
ja,
muss
und die hat so eine
mal
tolle
angucken.
Mimik.
Ja, und das, ja, und sie zeigt halt eben, dass die Meghan dass sie einfach entweder wirklich dieses unwissende Mädchen aus Amerika ist oder halt einfach krass gekünstelt und überkandidelt und Pick Me und Girl Next Door mäßig. Also man muss es mal gesehen haben. Das finde ich auf jeden Fall immer ganz witzig und da kriegt man nochmal einen schönen Abriss, was alles im Harry seiner glorreichen Biografie alles drinsteht.
Genau.
Und da war dann auch die Frage, also im Zuge der Frage war auch, ob wir dann auch Podcasts empfehlen können. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich höre keine anderen Podcasts zu Royals, weil das war ja ein Grund, warum wir unseren Podcast gestartet haben, weil es gab einfach in dem Metier eigentlich nicht so wirklich was. Also ich weiß, es gibt was von der Vanessa Blumhagen und ich glaube, die Constanze Rieck macht ab und zu mal was. Das ist die von der Bunten. Aber ich mag halt schon immer, dass wir jetzt nicht nur gossipen, sondern dass wir halt eben schon auch immer Daten und Fakten liefern und da so ein Thema aufbereiten. Und ich meine, ich bin sowieso auf so vielen Kanälen konfrontiert mit den Royals, dass ich dann einfach Podcasts nur zu anderen Themen höre.
Ja, genau. Das finde ich auch. Es gibt Klatsch-Podcasts, aber es gibt jetzt keinen eigentlich, oder zumindest ist mir noch keiner über den Weg gelaufen, der unser Konzept hat. Also diese Zweiteilung zwischen Gossip und, wie du sagst, Fakten oder Vorstellung von Persönlichkeiten.
Ja.
Ja, und das macht ja unser Produkt eigentlich auch, das ist ja praktisch das Alleinstellungsmerkmal.
Ja, das ist natürlich, wenn man so einen Podcast veröffentlicht, muss man ja immer seine Nische finden, weil sonst ist man halt nur einer von vielen. Und ich meine, wir sind sowieso einer von vielen. Aber wir versuchen ja schon irgendwie uns da ein bisschen abzuheben von der Masse. Ich glaube, im englischsprachigen Raum gibt's einen, der heißt Even the Royals.
Da gibt's mehr.
Genau, aber da habe ich jetzt auch noch nicht so reingehört, weil ich höre Podcasts immer ganz gern zum Einschlafen und das ist dann was, das kann ich mir nicht auf der fremden Sprache geben, weil sonst passe ich so gut auf, dass ich nicht einschlafe dabei.
Ja.
Genau, aber das war so, ja, meine Zusammenfassung, wo ich mir meine aktuellen News herhole.
Ja, also ich bin jetzt tatsächlich nicht so auf Social Media unterwegs, am ehesten noch Instagram. Ich google ganz klassisch.
Ja, das habe ich auch noch aufgeschrieben, dass ich tatsächlich auch, wenn ich was wissen will, einfach ganz klassisch google. Weil oft ist ja so, man schnappt dann irgendwie sowas auf im Radio oder sonst irgendwo und
ja,
will
genau.
Dann vielleicht ein bisschen tiefer in die Materie rein und dann google ich auch ganz einfach und lese irgendwelche Zeitungsartikel,
ja, genau,
dazu.
Richtig. Und da finde ich eigentlich die Gala immer ganz nett, weil
ja,
die dann auch
ja
teilweise Weiterverlinkungen haben und dann kann man sich ein bisschen auch über Hintergründe informieren. Und das finde ich eigentlich, die finde ich ganz, ganz seriös teilweise auch, muss ich sagen. Dann bin ich viel auf der Seite von der Daily Mail und von der Times unterwegs.
Ja.
Wobei
ja
die Times jetzt tatsächlich die meisten Artikel hinter eine Bezahlschranke gestellt haben. Was ich ein bisschen schade finde, weil die auch immer recht gute Infos geliefert haben. Ja, manchmal auch bei der Sun. Und bei der Sun ist halt für mich der Vorteil, das ist recht einfaches Englisch, ähnlich zum Deutsch in der Bild-Zeitung. Das verstehe ich auch.
Ja, und wenn man Bock hat, sich über die aufzuregen, dann liest man die Sun.
Ja, genau, dann liest man die Sun. Mein Fokus hat manchmal noch Infos. Aber hauptsächlich informiere ich mich über die Gala, muss ich sagen. Gala.de.
Es gibt auch manchmal ganz nette Artikel im Stern tatsächlich, aber
ja,
das sind dann
ja
eher welche, über die ich stolper, wenn ich für eine Folge recherchiere, also wenn ich jetzt für einen Rechercheteil nachschaue. Da habe ich, glaube ich, einen richtig schönen Artikel über den Prinz Philipp gelesen damals im Zuge von der Philipp-Folge. Aber das ist dann halt oft auch nicht so aktuell. Ich glaube, der wurde damals im Zuge seines Ablebens veröffentlicht. Also der ist 2 Jahre alt oder 3 Jahre alt ungefähr. Genau.
Ja, beim Spiegel ähnlich,
ja,
wobei die halt eben immer nur zu diesen Großereignissen berichten, wenn jetzt Krönung ist oder wenn, wie gesagt, jemand verstirbt und dann sind die Sachen immer nicht mehr so aktuell.
Ja, ja. Ja gut, aber wie ihr seht oder wie ihr hört, es gibt viele Möglichkeiten, sich mannigfaltig zu informieren.
Sehr schön.
Es ist noch eine Frage reingerutscht und ich glaube, das weißt du jetzt noch gar nicht, die haben wir auf Insta noch bekommen. Aber ich dachte mir, ist eigentlich ganz schön, weil wir die auch schnell beantworten können. Und zwar, haben euch schon Schülerinnen und Schüler auf den Podcast angesprochen?
Ah, okay, nein. Tatsächlich nicht, weil ich versuche es nicht aus meinem schulischen Leben fernzuhalten. Meine Kollegen wissen Bescheid, dass ich den Podcast mache und ich hoffe auch, dass sie mich zahlreich hören. Aber meinen Schülern verrate ich es nicht. Meine Abschlussklasse letztes Jahr, da habe ich es einer Schülerin, glaube ich, zum Schluss irgendwann mal erzählt. Aber die war auch sehr, sehr vertrauenswürdig und ich habe da tatsächlich ein bisschen Skrupel, dass das ganze Projekt dann von denen irgendwie gekapert wird, weil es gibt ja immer mal so zwielichtige Gestalten in der Schülerschaft, die es nicht so gut mit einem meinen und deswegen halte ich das nicht ganz aus der Schule raus. Wie gesagt, die Kollegen wissen Bescheid, aber meine Schüler, die vom letzten Jahr und die neuen jetzt tatsächlich nicht.
Also bei mir wissen meine aktuellen Kollegen nicht mal Bescheid. Wobei ich mich immer frage, okay, wissen sie wirklich nicht Bescheid? Weil ich poste ja auch immer, wenn wir eine Folge veröffentlicht haben, in meinen WhatsApp-Status. Und natürlich haben einige meine Handynummer. Hm. Und ich sehe das auch, dass die meinen Status anschauen. Aber zwischen Status anschauen und die Folge dann wirklich hören, liegt ja auch immer noch einiges. Meinen Schülern habe ich es gar nicht gesagt. Auch gar nicht, dass ich einen Podcast habe oder so. Bei mir wissen es nur ehemalige Schüler. Und das liegt aber daran, dass ich ja meinen einen habe und den kennst du ja auch, von dem ich jedes Jahr meine Weihnachtsgans hole.
Hm.
Also den kennst du ja und der hat halt einfach meine Handynummer, weil der mir einfach immer zweimal im Jahr mindestens schreibt, nämlich hallo, möchtest du wieder eine Gans? Und dann im November, hallo, die Gans ist jetzt geschlachtet und kann geholt werden. Und der schaut meinen WhatsApp-Status an und das letzte Mal, als ich meine Gans für Weihnachten 2023 geholt habe, hat er mir dann auch erzählt, dass er ganz leidenschaftlicher Hörer von unserem Podcast
Aha, schön.
Ist. Aber das ist für mich dann auch okay, weil der ist inzwischen auch selber volljährig und wird wahrscheinlich mal ein Lehrerkollege von uns und dementsprechend ist es ja dann auch irgendwie was anderes, als wenn das aktuelle Schüler sind. Und von aktuellen Schülern bin ich noch nie drauf angesprochen worden, nein.
Ja, woher sollen die das auch wissen? Die interessiert es ja erstens auch nicht und die kämen ja auch nicht auf die Idee, es zu suchen.
Genau, genau. Und das ist auch okay.
Und wir sind ja auch nicht mit unseren Nachnamen irgendwie verlinkt. Also das kann ja auch eigentlich gar nicht passieren.
Ja, eben. Und wir machen ja keinen Podcast über irgendwelche berühmten TikToker oder so. Also haben wir ja gar keine genau. Berührungspunkte mit denen. Und das ist schon auch alles gut so und recht so.
Finde ich auch.
Gut. Jetzt können wir aber doch zur letzten Frage kommen, oder?
Ja.
Und das ist die wir uns ganz fürs Ende aufgespart haben. Die kam natürlich auch über Instagram, die Frage. Und zwar, wo ist Kate?
Ja, das ist ja ein ganz trendiger Hashtag, zumindest auf ex ehemalig Twitter.
Where is Kate?
Yes, wo sich auch ein großer Teil des Sussex Squad drunter versammelt hat und da eben, wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, die wildesten Verschwörungstheorien gepostet haben.
Ja, aber seitdem gab es ja neue Entwicklungen.
Genau, das wollte ich jetzt gerade ansprechen. Vor ein paar Tagen ist ein Paparazzi-Foto aufgetaucht, wo die Kate neben ihrer Mutter im Auto sitzt auf dem Schlossgelände Windsor und gestern zum Muttertag in Großbritannien und Irland haben die Waleses dann auch endlich ein Foto veröffentlicht, wo die Kate mit ihren drei Kindern drauf ist, das aber auch für ziemlichen Wirbel gesorgt hat, weil es angeblich bearbeitet war. Mittlerweile ist ja schon rausgekommen, dass es bearbeitet ist. Und die Kate hat sich auch dafür entschuldigt, weil scheinbar ist sie... Und jetzt wissen wir auch endlich mal, was die Kate nicht kann und das ist Photoshop.
Wahnsinn, das nehmen wir auf die Liste auf, was Kate nicht kann, ist Photoshop. Also ich würde mal sagen, fangen wir doch bei dem Foto im Auto an, weil das war ja quasi so das erste Mal, dass die Kate wieder gesichtet wurde seit dieser OP. Und da wird ja gemunkelt, dass es nicht die Kate ist, die da sitzt, sondern die Pippa.
Genau, Fake Kate heißt der Hashtag dazu.
Ja, und da muss ich jetzt mal ganz offen sagen, ich glaube, das ist die Kate. Also ich finde schon, ja, sie und die Pippa schauen sich zu einem gewissen Grad ähnlich, aber nicht eins zu eins. Und vor allem von der Mimik her, finde ich, erkennt man schon, dass das die Kate ist. Was sagst
ja,
du dazu?
Ja, und welchen Grund gäbe es denn auch, dass es nicht ist? Also ich... Wenn man natürlich jetzt an die krude Verschwörungstheorie glaubt, dass sie im Koma liegt, dass sie eigentlich schon tot ist und dass die Royal Family da irgendwas verheimlichen will, dann, ja, dann kann man sich die Frage stellen und dann kann man dieses Foto in Zweifel ziehen.
Oder wenn man an die krude Theorie glauben möchte, dass die Kate sich gerade von dem Brazilian Buttlift erholt und noch nicht sitzen kann, dann könnte man auch glauben, die Pippa
dann,
ist es.
Ja, dann könnte man bei dem Foto vielleicht stutzig werden, aber welchen logischen, nachvollziehbaren Grund gäbe es denn, dass auf diesem Foto nicht die Kate ist?
Ja, vor allem, sie sind ja nicht durch Windsor gefahren und haben über ihr Auto ein Schild gehängt. Hier sind Carol Middleton und ihre Tochter Kate.
Ja.
Sondern das Foto wurde von denen gemacht. Dann hieß es in den Zeitungen, ah ja, das ist jetzt das erste Mal, dass man die Kate wieder sichtet seit der OP. Und auf einmal heißt es, es ist doch nicht die Kate. Ja, was denn jetzt, Leute? Entscheidet euch mal.
Ja, also das, ja. Diese Diskussion habe ich auch nicht verstanden. Da gab es ja dann auch irgendwelche, in Anführungsstrichen, Beweise, dass das Müttermal hier auf der Seite fehlt.
Genau, ja.
Ja, und da ist wahrscheinlich auch drüber gefotoshoppt worden. Natürlich. Und dann
ja,
haben sie vielleicht aus Versehen dieses Muttermal wegretuschiert. Und das Foto ist doch auch total grisselig und hat keine besonders gute Auflösung und ein totales Bildrauschen.
Ja, wurde wahrscheinlich auch aus 3 Kilometern Entfernung gemacht, das Foto. Kein Wunder, dass es eine schlechte Auflösung hat.
Ja, und wie gesagt, wenn mir irgendjemand einen nachvollziehbaren, logischen Grund sagt, warum sie das nicht sein sollte, her damit. Ansonsten gibt es ja keinen Grund, das in Zweifel zu ziehen.
Nee, also was ich auf jeden Fall schon glaube, ist, dass das jetzt nicht Zufall war, dass die Kate da mit ihrer Mutter über das Gelände von Windsor gekommen ist.
Wahrscheinlich nicht.
Weil das ist so ein Ding, das habe ich zum Beispiel auch auf TikTok gesehen, dass das so ein bisschen ein Move von der Kate ist, immer wenn sie gesehen werden möchte, aber halt nicht wirklich gesehen werden möchte, dass sie sich halt ins Auto setzt und irgendwo hinfährt und dann werden Fotos von ihr gemacht, wie sie mit dem Auto wohin fährt. Das war zum Beispiel auch so, als die Queen verstorben ist, da war ja die Kate nicht mit auf Balmoral.
Ja.
Ist in Balmoral gestorben?
Ja.
Glaub, oder?
Ja, in Balmoral, in Schottland, ja.
Also die Kate war auf jeden Fall nicht mit vor Ort, als die Queen verstarb, sondern ist ja zu Hause geblieben bei den Kindern. Und dann war sie natürlich, warum ist da die Kate nicht dabei? Was ist da los? Und dann hat sie sich anscheinend auch im Auto gezeigt mit dunkler Sonnenbrille und Pferdeschwanz. Oder das war wohl auch, als Harry seine Biografie erschienen ist, da hat sie sich dann auch im Auto gezeigt. Also das ist immer so ein bisschen, es gibt ein Muster Kate dahinter. Move. Und ich kann mir das schon auch vorstellen, dass sie quasi so ein bisschen die Gerüchte im Keim ersticken wollte, dass eben immer gemunkelt wird, sie liegt im Koma und sie ist schon tot und sonst irgendwas so nach dem Motto, ja, okay, also ich mache jetzt hier keinen offiziellen Auftritt, aber jetzt setze ich mich halt schnell ins Auto rein, lasse mich von meiner Mutter rumfahren, dann sehen sie, dass ich am Leben bin und offensichtlich nicht komatös. Und das ging ja dann aber anscheinend nach hinten los, weil die Leute dann dachten, es ist die Pippa. Und dementsprechend gab es ja dann von den Waleses den nächsten PR-Move und das war ja dann eben dieses Muttertagsfoto, das gestern veröffentlicht worden ist.
Genau, richtig. Und das ist wohl auch, was heißt wohl, das ist grandios nach hinten losgegangen.
Noch schlimmer als das mit dem Auto.
Ja, eigentlich schon, weil eigentlich wollten sie uns einen Gefallen tun, aber findige Experten haben dann relativ schnell rausgefunden, dass da mit Photoshop drin rumgepfuscht worden ist. Ja, und das war jetzt auch nicht schwer zu erkennen, also da sind schon ein paar Fehler drin. Für Leute, die sich da ein bisschen mit Fotografie auskennen, ist es eigentlich relativ
also ich muss dazu sagen, du weißt, ich habe eine Brille, die trage ich im Alltag aber nie. Und ich habe gestern dieses Foto angeschaut und dachte mir, ach, das ist ja ein nettes Muttertagsbild und habe schön auf Herz gedrückt bei Insta und mir dann erstmal nichts dabei gedacht. Und dann ging es.
Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, dieses Bild abzuzoomen und da auf irgendwelche Ungereimtheiten oder nach Ungereimtheiten zu suchen. Aber wenn man dann diese Ausschnitte sieht, wie zum Beispiel das mit dem Reißverschluss, dann sieht man das. Also um Gottes Willen, von einmal draufschauen hätte ich das jetzt auch nicht gesehen. Oder die Spiegelungen im Fenster und sowas, das deutet ja immer auf ein bisschen Manipulation hin. Ja.
Aha. Was war denn mit dem Reißverschluss und was waren da für Spiegelungen im Fenster?
Ach, ich glaube, der Fensterknauf spiegelt sich nicht gescheit.
Okay.
Oder falsch.
Also ich hab jetzt mitbekommen, dass ihre Haare auf einer Seite wie so verwaschen sind, so verschwommen sind, so ein bisschen wie geairbrushed und dass irgendwas mit der Charlotte im Rock nicht passen soll.
Genau, mit dem Ärmel war das. mit dem Pulloverärmel, der hört irgendwie zwischendrin auf.
Und ihre Hände sind anscheinend komisch. Die rechte Hand, die um den Louis, glaube ich, liegt, die ist so ein bisschen verschwommen oder so.
Ja.
Ja, und das lässt ja jetzt wieder die Kritiker zu dem Schluss kommen, dass dieses Foto keinesfalls aktuell sein kann, weil die Charlotte ja anscheinend auch dasselbe Outfit anhat wie letzten Spätherbstmal, als sie für Kinder, also für bedürftige Kinder so Geschenkpakete gepackt haben. Da hatte die Charlotte wohl den gleichen Pulli an und auch das gleiche Armband. Und deswegen sind die jetzt der Meinung, dass dieses Foto nicht aktuell ist.
Warum? Auch hier wieder, warum sollen sie uns da was vorspielen? Und
ja, weil die Kate schon tot ist. Deswegen.
Ja, aber warum sollte dieser, und das ist doch das Nächste, warum sollte uns die Royal Family diesen Tod verheimlichen? Also das ist doch völlig absurd. Wenn das wirklich passieren würde, dann würde man das doch mitbekommen.
Ja, also man kann doch nicht
ewig einen Tod verheimlichen. Was wollen sie denn irgendwann machen, wenn sie gekrönt werden soll? Immer Ärger mit Bernie.
Ja, nee, also ich persönlich glaube halt, es ist einfach so, auf dem Bild sind 4 Menschen drauf und 3 davon sind Kinder. Und du musst es erstmal schaffen, ein Foto zu schießen, auf dem alle in die Kamera schauen, auf dem keiner ein Auge zu hat und auf dem jeder irgendwie nett lächelt. Und es ist anscheinend schon Usus, dass man bei so Familienfotoshootings viele Fotos hintereinander macht und dann gerne mal die Köpfe gegeneinander austauscht, weil die Körperhaltung in dem einen Bild besser ist und dafür der Kopf in dem anderen Bild halt besser und dass das dann so zusammengefused wird. Und das ist aber anscheinend eben der Fall, dass da irgendwelche Köpfe ausgetauscht wurden und keine Ahnung. Dann hieß es auch, die Kate schaut viel zu erholt und viel zu frisch aus, weil bei ihren letzten offiziellen Auftritten, da war sie ja viel faltiger als auf dem Bild. Und außerdem, wer kann denn nach einer großen Bauch-OP in der Röhrenjeans dran sitzen? Das kann ja alles nicht sein.
Ja, wir werden sehen. Ich denke, dass sie jetzt auch dann nach Ostern bald wieder öffentliche Termine wahrnimmt. Und es wurde ja auch schon zugesagt, dass sie zu Trooping the Colour kommt. Ja.
Ja, man darf gespannt sein.
Ich habe jetzt keinen Zweifel dran, dass sie noch lebt.
Nee, also ich glaube, um die Frage, where is Kate, zu beantworten, Leute, ich glaube, die ist halt zu Hause.
In Windsor, im Adelaide Cottage.
Ja, im Adelaide Cottage und versucht sich da weiterhin zu erholen. Vielleicht ist sie auch, also ich persönlich fand eigentlich, sie sah relativ erholt aus auf dem Bild und habe mich dann eher gefreut, weil ich mir dachte, ah ja, scheint ja doch bergauf zu gehen für sie. Und ich meine, Ostern ist jetzt in 2 Wochen und danach können wir damit rechnen, dass sie wieder in der Öffentlichkeit erscheint.
Richtig.
Und da gehe ich jetzt
und
davon aus.
Der Onkel Gary, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Das ist
ihr Onkel, der beim englischen Big Brother dabei ist.
Genau, richtig. Der Bruder von der Carol Middleton, der hat ja auch gesagt, ihr geht's gut. Und es hat seine Gründe, warum da nichts veröffentlicht wird. Und der Onkel Gary muss es ja wissen.
Ja, also wenn es jemand wissen muss, dann der Onkel dann Gary, der
Onkel
bei Big Brother
Gary
mitmacht. Der ist bestimmt ganz close mit seiner Schwester.
Ja.
Oh Mann. Ja, aber ich hoffe, dass wir zumindest ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben, was die Frage Where is Kate angeht. Also ich glaube einfach, dass sie da schon gefotoshoppt haben. Ja, aber jetzt nicht, weil da irgendwelche
Köpfe
Absicht auf irgendwelche fremden Körper oder auf irgendwelche 4 Monate alten Bilder draufgezimmert wurden, sondern einfach aus dem Grund, weil man mit 3 Kindern auf einem Bild vielleicht einfach, ja, das Ganze ein bisschen
zu Tricks greifen muss.
Genau, und da vielleicht dann einfach ein bisschen versucht, dran rumzupfuschen und das mal besser und mal schlechter macht. Wenn ich das machen würde, hätte es wahrscheinlich deutlich schlimmer aussehen. Sie hat ja dann auf jeden Fall heute in der Insta-Story von Prince and Princess of Wales ja so einen kurzen Text noch veröffentlicht. Ja, als Familienfotografen wirkt man natürlich mit Hilfsmitteln rum und mal schlechter und mal besser und dafür möchte sie sich entschuldigen. Und ja, das ist also quasi der aktuelle Stand. Ich persönlich finde immer noch das Gerücht mit dem Brazilian Buttlift eigentlich ganz toll. Aber das ist ja auch so was, ich meine, wenn es dann an Ostern erscheint, dann würde man das ja schon sehen, ob sie auf einmal einen Kim Kardashian-Hintern hat.
Ja, ja. Ach, naja.
Lass uns also gespannt sein. Jetzt gönnen wir uns doch erstmal, so wie die Kate, ein bisschen Ruhe über Ostern, weil das ist jetzt auch unsere nächste große Ankündigung. Also auch wir gehen in die Osterpause. Das ist jetzt erstmal unsere letzte Folge im März. Und wir hören uns dann in alter Frische am 7. April. Das ist quasi dann nicht übernächste Woche, sondern in 4 Wochen knapp.
Genau.
Wieder am ersten Sonntag im April. Und da dann auf jeden Fall in alter Frische und wieder full of energy.
Genau. Und da müssen wir uns natürlich auch jetzt noch bedanken bei unseren treuen Hörerinnen und Hörern.
Ja.
Für ein Jahr Royal Watch.
Ja. für zuverlässige Klicks.
Ja, dass ihr euch das alle 2 Wochen gebt.
Ja.
Wir sind da schon ein bisschen stolz drauf, uns da jetzt so eine kleine Stammhörerschaft praktisch schon erarbeitet zu haben.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, genau.
Und wir freuen uns aber natürlich auch über jeden neuen Hörer und über jede neue Hörerin. Und ich bedanke mich an der Stelle auch noch an alle fleißigen Fragensteller. Also ich finde, es waren sehr interessante Fragen, die da dabei waren.
Ja. Stimmt.
Herausfordernde Fragen teilweise auch. Und ja, ich hoffe oder wir hoffen, dass euch auch die Folge jetzt Spaß gemacht hat, die ja so ganz anders jetzt ist, als was wir bisher so veröffentlicht haben. Aber fand ich jetzt eigentlich auch mal ganz cool. Und vielleicht hat euch der Blick hinter die Kulissen ja auch gefallen.
Ja, genau. Dem schließe ich mich an.
Super. Und dann verabschieden wir uns quasi bis zum ersten Sonntag im April und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit, frohe Ostern, besinnliches Osterfest und generell einfach eine schöne Zeit mit der Familie und sagen bis dahin danke, ciao.
Macht's gut.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge Royal Watch angekommen.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch.
Bis dahin folgt uns auf Instagram unter royalwatch_derpodcast, um keine Neuigkeiten zu verpassen.